Guten Tag. Wir haben vorige Stunde die Wahrnehmung außergewöhnlicher psychischer Phänomene, könnte man sagen, in der Antike besprochen. Und dabei haben wir zuerst an einem Beispiel eine ältere Sichtweise verdeutlicht, in der die Ursachen solcher Erscheinungen typisch nach außen verlagert sind. Und das haben wir vor allem auch in Zusammenhang gestellt mit dem Fehlen der Vorstellung einer einheitlichen Seele, in der sozusagen verschiedene, eventuell auch gegeneinander wirkende Agenturen zusammengefasst sind. Und dann haben wir noch die Träume ein bisschen besprochen und da war immanent eine Entwicklung nachzuvollziehen, wo der Traum eigentlich erst am Ende dann als Eigenproduktion der träumenden Person aufgefasst wird. Wenn man das vergleicht mit dem, was ich als Anfangszustand bei Homer beschrieben habe, nämlich den Träumern, wo eine Traumfigur einfach da objektiv als neben dem Kopf der träumenden Person stehend dargestellt wird und diese Traumfigur zeigt dann etwas her oder teilt etwas mit. Und überhaupt erst in der klassischen Zeit, also der Zeit Xenophons und Platos, gibt es dann die Vorstellung einer verborgenen Kraft innerhalb der menschlichen Seele, eine Kraft, die im wachen Zustand nicht transparent wird. Also Xenophon zum Beispiel, im Schlaf zeigt die Seele am deutlichsten und klarsten ihre göttliche Natur, weil sie da frei ist. Noch freier ist sie nur im Tod. Da habe ich gesagt, das spielt natürlich eine große Rolle mit diesem Topos von dem Körper als Gefängnis der Seele und so, der ja dann weit in allen platonischen und neuplatonischen Traditionen wirkt. Dann habe ich noch darauf hingewiesen, dass es nach einer Phase des prinzipiellen Rationalismus ab dem 2. Jahrhundert vor Christus wieder zunehmende irrationale Strömungen gibt, astrologische Tendenzen, Magie. Da möchte ich eine kleine Fußnote zu der Magie sagen, weil das ja eigentlich ein Thema wäre, mit dem wir uns prinzipiell beschäftigen könnten, auch im Rahmen einer Vorlesung zu seltsamen Sachen, was ich aber nicht mache. Also ich mache da keinen eigenen Schwerpunkt draus, aber jetzt mal eine Fußnote. Dass eben mit dem Inhalt, dass diese quasi magischen Strömungen im zweiten vorchristlichen Jahrhundert auch schon unauthentisch sind. Also in Wirklichkeit genau so ein fauler Zauber und Plunder wie die heutige Geschäftemacherei. Nicht deswegen, weil schon so alt sind, irgendwie was prinzipiell anderes. Das ist deswegen interessant, weil sich von dieser Zeit an eben ein Strang in der Tradition des Magischen überhaupt nur als Überlagerung, Übereinanderlagerung von immer mehr Schichten von Plunder und Unauthentischem entwickelt, Fälschungen von Traditionen für einen jeweiligen Zeitgeist. Aber immer wieder sind solche Strömungen dann auch, solche Strömungen, in denen ja immer dasselbe umgegraben und umgedreht wird, immer kommen die gleichen komischen Sachen nach oben. Trotzdem ist es so, dass immer wieder mal solche Strömungen dann auch in Kontakt geraten mit den wissenschaftlichen, religiösen oder philosophischen Kräften ihrer eigenen Zeit. Und da haben sich dann manchmal sehr verschiedene und interessante Konstellationen ergeben, aus denen sich dann auch tatsächlich manchmal neue Konzeptionen des Magischen oder authentische Konzeptionen, mehr oder weniger unverwechselbare Konzeptionen entwickelt haben. Aus so einem Zusammentreffen von dem immer gleichen Blödsinn mit irgendwelchen Strömungen, Interessen, die in einer anderen Dimension eigentlich liegen. Darum habe ich immer gefunden, dass von diesen großen, bedeutenden Magiern des 15. und 16. Jahrhunderts. Der interessanteste eigentlich dieser John Dee ist, also dieser englische Zauberer, bei dem nämlich genau dieser Gegensatz am allerschärfsten hervortritt, weil der einerseits noch immer, wie der letzte Kasperl, da in einer Kristallkugel irgendwelche Sachen gesehen hat und dann gesagt hat, jetzt muss man das und das machen. Und auf der anderen Seite der Herausgeber der ersten englischen Ausgabe der Werke von Euklid und ein ganz wichtiger Mann in der Entwicklung der geometrischen, der quasi protowissenschaftlichen Ausbildung von Handwerkern auf dem Gebiet der Navigation, der Kartografie und so weiter, also echt partizipiert hat an einem wissenschaftlichen Geist. Das ist das Allerinteressanteste, wenn sowas zusammen, dieses Zusammenstoßen und dass man sieht, wo produziert das was, aber es ist auch sehr interessant zu sehen, wie das Zusammenstoßen da dann auch wieder nur ein Blödsinn produziert. Und das dann zu vergleichen mit Ansätzen zur Lösung der gleichen Probleme, die einen Erfolg hatten. Ja? Also zum Beispiel dieser John Dee, der hat so die Idee gehabt, man müsste doch eigentlich mit Buchstaben rechnen können. Und der ist der Idee des Rechnens mit Buchstaben dadurch nachgegangen, dass er erstens einmal auf das hebräische Alephbet sozusagen zurückverwiesen hat, wo ja die Buchstabenzeichen Zahlzeichen sind und dann angefangen hat, alle möglichen Buchstabenzeichen sozusagen mit der Figur von Zahlzeichen, auch von arabischen Zahlzeichen, völliger Quatsch. Ne? Aber die Idee, der nachgegangen ist, die war es wert, dass man ihr nachgeht. Und die Erfindung der analytischen Geometrie ist eine Lösung dieses Problems, wie man mit Buchstaben rechnet. Das ist eine interessante Sache. Das ist unter Umständen geistes- und wissenschaftsgeschichtlich interessanter als solche natürlich philosophisch anspruchsvolleren, raffinierteren und höherwertigen Umdeutungen, wie sie Marsilio Ficino an diesen magischen Strömungen vorgenommen hat. Also das wollte ich sagen, da muss man immer, da darf man nicht glauben, je älter die Sache ist, umso wahrer und wirklicher ist und umso mehr ist an ihr dran. Das war schon im zweiten vorchristlichen Jahrhundert Mumpitz, das meiste. Also sozusagen aus den Köpfen toter Katzen irgendwas herauszulesen, was mit lebenden Hunden in der nächsten Woche passieren wird oder so. Also wir verfolgen das nicht weiter, obwohl das Magische als solches sozusagen natürlich ein breites Feld für die Auseinandersetzung mit seltsamen Sachen wäre, sondern wir machen jetzt einen großen Sprung und nehmen bei Descartes einige der Themen wieder auf, die wir da zuletzt in der Antike besprochen haben, allerdings in einer sehr gegensätzlichen Zugangsweise. Auch hier zunächst ein paar Worte zum Hintergrund, vor dem wir das thematisch eigentlich Interessante sehen müssen. Und so wie ich bei Aristoteles betont habe, dass, oder in Bezug auf Aristoteles betont habe, dass für die antike Zugangsweise zum Seltsamen das sehr wichtig ist, dass die Wissenschaften da so getrennt voneinander aufgefasst werden, so genauso wichtig ist eben dann für Descartes und für die Zeit nach ihm, das genaue Gegenteil, nämlich, dass die Wissenschaft eben gerade nicht als eine Vielfalt gesehen, das Wissenschaftliche gerade nicht als eine Vielfalt von nebeneinanderstehenden Begründungskomplexen gesehen werden darf. Dadurch, dass allein, natürlich nicht so direkt, aber so im Hintergrund ist das wichtig, schwächt natürlich schon jede Möglichkeit oder lässt jede Möglichkeit entfallen, das Erstaunliche, Seltsame oder Abweichende, wenn es im Rahmen wissenschaftlicher Interessen auftaucht, sozusagen einfach in eine andere Abteilung zu verschieben. Es gibt keine andere Abteilung mehr, wo man die Sachen unterbringen kann, die in einem Zusammenhang seltsam erscheinen. Also, ich lese Ihnen da ein kleines Stück vor, lese ich sehr oft vor, kann es aber noch immer nicht auswendig, den Anfang der ersten Regel aus diesen Regula Directionem Ingenii, ein frühes fragmentarisch gebliebenes Werk zur Wissenschaftstheorie. Aber das bringt Ihnen das jetzt diese Sache mit dieser Einheit, den Gedanken der Einheit der Wissenschaft sehr, sehr plastisch vor Augen, und zwar in einer Art und Weise, dass man das meines Erachtens ohne weiteres auch diese eineinhalb Seiten oder was das ist, als eine Einleitung zu einer Vorlesung über den Gedanken der Einheitswissenschaft im Wiener Kreis noch nehmen könnte. Wir kennen diese Stelle, es ist eine menschliche Angewohnheit, kennen Sie sowieso nicht. Na, wunderbar. Es ist eine menschliche Angewohnheit, ist ein schöner Text. Es ist eine menschliche Angewohnheit, so oft man zwischen zwei Dingen irgendeine Ähnlichkeit bemerkt, über jedes von beiden auszusagen, was man nur für eines von ihnen wahrgefunden hat, selbst da, wo beide verschieden sind. So hat man die Wissenschaften, die ganz in geistiger Erkenntnis bestehen, unpassend, das ist schon absolut unaristotelisch jetzt, unpassend mit den Kunstfertigkeiten, die eine gewisse Übung und Beschaffenheit des Leibes erfordern, verglichen und gesehen, das also bei den Fertigkeiten, nicht alle Fertigkeiten zugleich von demselben Menschen gelernt werden sollten, sondern dass der leichter ein ausgezeichneter Meister wird, der nur eine Kunst ausübt. Weil ja dieselben Hände für Ackerbau und Zitherspiel oder manche derart verschiedene Verrichtungen nicht so passend zugerichtet werden können, wie nur für eine einzige von ihnen. Und daher hat man geglaubt, dass es mit den Wissenschaften ebenso stünde, dass man sie je nach der Verschiedenheit ihrer Objekte voneinander abgesondert, jede für sich, ohne Berücksichtigung der anderen, zu erwerben suchen müsse. Das ist genau das, was ich Ihnen als die Einstellung des Aristoteles beschrieben habe, jede für sich. Aber darin hat man sich gar sehr getäuscht. Denn da alle Wissenschaften nichts anderes sind als die menschliche Weisheit, die immer eine und dieselbe bleibt, auf wie viele verschiedene Gegenstände sie auch angewendet sein mag, und von diesen Gegenständen keinen größeren Unterschied empfängt als das Sonnenlicht von der Vielfarbigkeit der von ihm beleuchteten Gegenstände, so ist es nicht nötig, die Erkenntniskraft durch irgendwelche Schranken einzuengen, denn die Erkenntnis einer Wahrheit entfernt uns nicht, wie die Ausübung einer Kunstfertigkeit, von der Entdeckung einer anderen, sondern hilft vielmehr dabei. Und wirklich kommt es mir sonderbar vor, und jetzt achten Sie auf die Beispiele, die er da bringt, kommt es mir sonderbar vor, dass die meisten Menschen die Kräfte der Pflanzen, die Bewegungen der Sterne, die Verwandlungen der Metalle und die Gegenstände ähnlicher Wissenschaftszweige, also das sind Hauptzweige der Magie, ne, des magischen Wissens, die er da aufgezählt hat, sorgfältig durchforschen und dabei fast niemand über den gesunden Verstand oder diese universale Weisheit nachdenkt, wo doch alles andere nicht so sehr um seiner selbst willen Wertschätzung verdient, als vielmehr deswegen, weil es hierzu etwas beiträgt. Noch einmal ein Hieb von hinten jetzt gegen den Aristoteles, weil das ja was ist, was Aristoteles beansprucht hat für die eigentliche Sophia, für die Weisheit, ne? Dieses um ihrer selbst willen. Es hat also und so weiter und so weiter. Also das ist wirklich diese ganz, ganz wunderbar formuliert. Man kann natürlich auch dagegen sein. Also man kann auch Gegenargumente bringen, aber ganz wunderbar formuliert ein sehr überzeugendes Moment für die Einheitlichkeit der Wissenschaft. Also vor allem diese, finde ich toll, diese Sache mit dem Sonnenlicht und mit der Vielfarbigkeit der Gegenstände, die es beleuchtet. Jetzt lese ich da eine Stelle nicht vor aus dem Diskurs de la Méthode, wo er dann auch sagt, man muss auch in der Entwicklung sozusagen des wissenschaftlichen Denkens sich davor hüten, der Vielfalt der Erfahrungen nachzugeben, mit denen man konfrontiert ist. Auch das wieder, also nicht nur sozusagen die Übung darf nicht diversifiziert werden, es hat keinen Sinn, zugleich einen Acker umzugraben, zu üben, wie man das am schnellsten macht, und am Abend Violin spielen zu üben. Aber nicht nur in dieser Übung, sondern auch im Aussuchen der Erfahrungsbereiche, mit denen man sich beschäftigt, soll man nicht sozusagen der Diversität nachgeben, die sich unmittelbar präsentiert. Während bei Aristoteles auch wieder das genaue Gegenteil. Man muss eben von der Diversität der Erfahrungsbereiche ausgehen und eventuell im Nachhinein nochmal was adjustieren, wenn man gefunden hat, dass es da Überschneidungen gibt oder dass man zuerst die Grenzen nicht ganz richtig gezogen hat. Also das lese ich Ihnen jetzt nicht im Text vor. Das konnte ich, wie Sie sehen, so auch sagen. Das heißt, dass auch jene Dimension einer ursprünglichen Konfrontation mit dem Seltsamen entfällt, die die Wissenschaft motiviert und die von der Wissenschaft auch nicht im Prinzip eliminiert zu werden braucht bei Aristoteles. Wir finden, dass es mit dem Seltsamen sozusagen anfängt. Jetzt ist ganz interessant, sich zu fragen, was tritt jetzt eigentlich in dieser Konzeption selber an die Stelle des Seltsamen. Weil es ja ursprünglich eben diesen motivationalen Aspekt gehabt hat. Das hat ja auch bei Aristoteles ganz klar, dieser motivationale Aspekt. Die Wissenschaft fängt damit an, dass man sich über eine Sache wundert. Und zwar jede Wissenschaft schon. Wenn ich über nichts staune, brauche ich auch für nichts eine Erklärung suchen, sozusagen. Also warum betreibt man eigentlich nach der kartesischen Ansicht Wissenschaft, wenn wir das jetzt vergleichen wollen? Warum eigentlich? Also wenn man davon absieht, dass er immer wieder sagt, die Nützlichkeit spielt eine Rolle. Aber Sie haben hier an dieser Stelle gesehen, dass mit der Nützlichkeit, das hat auch seine Grenzen. Diese universale Weisheit, das ist etwas, was um seiner selbst willen angestrebt wird. Also diese erste Regel, von der ich Ihnen da so den Anfang des Kommentarteils vorgelesen habe, diese Regel selbst, die hat einen kurzen Text und heißt, es muss das Ziel der wissenschaftlichen Studien sein, die Erkenntniskraft darauf auszurichten, und jetzt passen Sie auf, was Bescheidenheit in der Philosophie heißt, darauf auszurichten, dass sie über alles, was vorkommt, unerschütterliche und wahre Urteile herausbringt. Und was sich da dahinter verbirgt, ist meines Erachtens eben ein Begriff, und ich könnte das erläutern, aber da fehlt mir jetzt die Zeit dazu, aber ich glaube, man kann es auch so verstehen, ist ein Begriff, der in einer ersten Annäherung das aufnimmt, was diese motivationale Komponente des Erstaunlichen bei Aristoteles ausgemacht hat, nämlich der Begriff des Problems. Statt sozusagen mit dem Seltsamen oder durch das Seltsame motiviert sein, als Ursprung der Wissenschaft, ist jetzt sozusagen die Herausforderung der Problemlösung, mit einem Problem konfrontiert zu sein. Das kann natürlich dasselbe sein, inhaltlich. Es geht darum, als was man es sieht. Ein Problem liegt dort vor, wo man etwas nicht weiß oder wo man etwas nicht erkennen kann mit der wünschenswerten Genauigkeit. Mit der Genauigkeit nämlich, die erforderlich wäre, um aus der Erkenntnis auch einen Nutzen zu ziehen. Jetzt mache ich nochmal eine Fußnote, die betrifft aber wirklich jetzt nicht unser Thema, sondern nur die Philosophie des Descartes als solche. Und damit man sich da sozusagen eine lange Linie auch vorstellen kann, was versteht er unter nützlicher Erkenntnis? Letztlich, und das geht durch seine ganze Entwicklung, die mehrere Brüche aufweist, immer konstant hindurch, die Erkenntnis, die am wichtigsten und am nützlichsten wäre für uns und die man als Endzweck auf jeden Fall anstreben muss, ist oder wäre die Erkenntnis, was ein Mensch ist. Das ist die Sache, um die es sozusagen für die Erkenntnis hauptsächlich ginge. Denn nur wenn ich weiß, was ein Mensch eigentlich ist, so die Überlegung, kann ich daran gehen, mein Handeln als Mensch zu optimieren. Wenn ich weiß, was ich bin, kann ich daran gehen, wie ich funktioniere, sozusagen, wenn man das ein bisschen abwertend sagt, kann ich daran gehen, mein Handeln zu optimieren. Nur unter dieser Bedingung weiß ich ja, unter welchen Voraussetzungen ich meine Entscheidungen treffe. Aber das ist nur eine Fußnote. Interessant natürlich der Vergleich dieser Einstellung mit der von Kant. Der sagt, man muss das total voneinander unabhängig machen können. Also das Treffen der moralisch relevanten Entscheidungen muss überhaupt von allem anderen unabhängig sein, was ich wissen kann. Sozusagen die moralische Gewissheit wird bei Kant genau gegen jede Art von theoretischer Einsicht oder Gewissheit pointiert. Also Fußnote war das nur. Also zunächst einmal tritt an die Stelle des Erstaunens über Seltsames die Konfrontation mit dem nicht ganz Durchschauten, das sozusagen ein Problem darstellt. Und die Lösung des Problems würde darin bestehen, dass nicht ganz Durchschaute, soweit es überhaupt durchschaubar ist, zu durchschauen. Also das Undurchschaute ist die Ablösung des Seltsamen. Aber man kann auch der Sache ein bisschen mehr abgewinnen. Und das ist jetzt für sein Denken auch sehr, sehr charakteristisch, damit man sozusagen die Begriffe sieht, die da zusammenhängen. Undurchschaubarkeit, ja, oder sich nicht auskennen, ist bei Descartes was Graduelles. Ja, es ist sehr wichtig, unterscheiden zu können von Fällen, wo man sich praktisch überhaupt nicht auskennt, und solchen Fällen, wo man sagt, irgendwas fällt da noch, so quasi. Und jetzt, aber dann im Prinzip könnte ich ja schon den Weg finden, aber irgendeinen Indikator brauche ich noch, so quasi. Ja? Also das ist sehr wichtig, dass man solche Grade unterscheiden kann. Und für diese graduelle Unterschiedenheit hat er ist relevant oder steht ein der Begriff der Komplexität. Also, und wenn man das zusammennimmt, dann ist für ihn in der Auseinandersetzung mit dem, was man nicht wirklich durchschauen kann, sind die entscheidenden zwei theoretischen Begriffe oder ist der entscheidende theoretische Begriff die Komplexität eines Problems. Es gibt Probleme mit verschiedenem Grad der Komplexität. Und sozusagen eine allgemeine Typisierung der Grade der Komplexität von Problemen vorzunehmen. Ganz allgemein, ja, völlig in aller Allgemeinheit, unangesehen, um welche Art von Fragestellung es sich da ursprünglich gehandelt hat. Das ist eine der Aufgaben, denen er sich in diesem Text da hier gestellt hat. Einfach allgemein Probleme ihrer Komplexität nach unterscheiden. Und das ist etwas, was sozusagen an die Stelle der Diversifizierung der Wissenschaften tritt. Ja? Also wo es in der alten, in der traditionellen Vorstellung eine Wissenschaft neben der anderen gibt, gibt es da nur eine Wissenschaft. Aber in dieser Wissenschaft kann man Stufen der Problemkomplexität unterscheiden. Das ist in einer gewissen Weise, die müsste man näher qualifizieren, das ist gar nicht so einfach. Mit so einer irgendeiner Aufbauvorstellung kommt man da nicht weit bei Descartes, aber die hat sozusagen eine innere Struktur oder Ordnung. Mit einer solchen Klassifikation aller Probleme, wenn man so eine Idee mal hat, verstehen Sie, worum es geht? Vielleicht, oder? Es geht da schon um was anderes als bei Aristoteles. Es geht nicht nur um eine sozusagen Reformulierung desgleichen. Es geht wirklich um was anderes, weil da ist echt die Biologie gestanden, da die Rhetorik, da die Mathematik und da die erste Philosophie und jede extra von unten nach oben aufgebaut bei Aristoteles. Und bei Descartes gibt es einfach nur eine Wissenschaft. Und wir haben im Moment überhaupt keine Vorstellung, woraus die besteht, außer dass er uns den Hinweis gegeben hat, es muss eine Wissenschaft sein, die uns erklärt, was diese Weisheit selber ist, was unsere Intelligenz selber ist. Danach muss man sich als erstes fragen. Ne? Und da gibt es nur eine sozusagen Bahn, aber auf dieser Bahn sind signifikante Sprünge oder Stufen, die eben Stufen in der Komplexität von oder gerade in der Komplexität von Fragestellungen oder Problemstellungen sind. Also um sozusagen ein Beispiel davon zu geben, was ein ganz niederer Grad von Komplexität ist, sozusagen das allerunterste und einfachste, weil wir das schon besprochen haben, das ist eben zu zwei Zahlen die mittlere Proportionale zu finden oder sowas. Das ist sowas ganz was ein, das aller Einfachste. Ne? Dann werden die zum Beispiel, werden der Grad der Komplexität wird schwieriger, wenn in die Voraussetzungen mehrere Sachen eingehen, die gar nicht als solche erkennbar sind. Wie kann man die dann eliminieren und so? Ja? Also, wenn man so eine Vorstellung hat von so einer universalen Klassifikation von Problemen, vielleicht sage ich das noch dazu, weil das immer dazu gehört, sozusagen als Merkwort. Es müsste ja auch, wenn man sowas hat, eine ganz allgemeine Formulierung von dem, was überhaupt ein Problem ist. Ne? Man müsste ja sagen können, was ist das, was alle Probleme miteinander gemeinsam haben, oder womit fängt, ne? Was ist ein Problem im Unterschied zum Beispiel zu einem Punschkrapferl oder so. Und da ist im Grunde die gleiche Antwort wie dann bei Ludwig Wittgenstein in den philosophischen Untersuchungen, die Antwort, jedes Problem hat die Form, ich kenne mich nicht aus. Dieses, ich kenne mich nicht aus, das hat aber jetzt, wie wir gesagt haben, dann kann dann verschiedene Grade annehmen. Ich kann mich sozusagen überhaupt nicht auskennen oder es fällt mir nur ein bisschen was, um mich ganz auszukennen. Wenn man also, jetzt setze ich zum dritten Mal an, sowas hat, so eine Vorstellung, von so einer ganz universalen Klassifikation von Problemen ihrer Komplexität nach, dann stößt man notgedrungen auf den weiteren und sehr interessanten und schwierigen Begriff des unlösbaren Problems. Was ist ein unlösbares Problem? Und mit diesem Begriff, da werde ich mich jetzt nicht, weiß ich, mit Einzelheiten beschäftigen, aber ich glaube, das ist leicht verständlich, dass wenn man diesen Begriff einmal erfasst hat, Oder wenn man, den Begriff erfasst ist schlecht ausgedrückt, wenn man auf den einmal stößt, wenn man damit einmal konfrontiert wird, dass es ja auch ein unlösbares Problem geben kann, und die Frage ist, wie geht man damit um, dann ist das der Anlass einer sehr prinzipiellen Drehung der ganzen Fragestellung aus dem Wissenschaftstheoretischen hinaus in das Erkenntnistheoretische. Weil ja ein unlösbares Problem nur ein solches sein kann, das die Kapazität unserer Erkenntnismöglichkeiten einfach objektiv überschreitet. Und um das sagen zu können, müsste ich angeben können, was prinzipiell die Kapazität meines Erkenntnisvermögens ist. Und damit rutscht die ganze Frage sozusagen, die ganze Fragestellung und nicht nur diese einzelne Vorstellung von diesem Problemlösungskontinuum, rutscht sozusagen in eine andere Richtung und wird zu einer wirklich erkenntnistheoretischen Fragestellung. Dann wird das sozusagen zu einer wirklichen Aufgabe, zu einer konkreten Aufgabe, was er hier in dieser ersten Regel sozusagen als Manko aller anderen beschreibt, dass sie nie über den gesunden Verstand oder diese universale Weisheit als solche nachgedacht haben. Ne? Also das ist sozusagen, könnte man sagen, diese epistemologische Wende, die sich da ganz eindeutig abzeichnet. Da müssen eben die Grenzen der Erkenntnis ausgemessen werden und das heißt bei ihm dann, man muss bereit sein, die Erkenntniskraft selbst als ein Problem zu betrachten und nach einer bestimmten angebahnten Strategie zu konfrontieren. Da gibt es sozusagen verschiedene, für alles, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, gibt es eigentlich meines Erachtens zwei besonders schöne Anwendungsbereiche, wo man das studieren könnte. Das sind jetzt nur kleine Hinweise. Also das eine, wo er so quasi dieses Programm der Vereinheitlichung zuerst mal erfolgreich durchgezogen hat, das ist die Geometrie. Also seine Arbeit zur Vereinheitlichung der Geometrie zu einer wirklich zusammenhängenden Wissenschaft, die aus wenigen Anfangsbegriffen, Anfangskonzepten oder Prinzipien wirklich in einem angebaren Zusammenhang weiterentwickelt werden kann. Ich glaube, da habe ich in dieser Vorlesung noch nichts dazu gesagt, aber das ist auch jetzt nicht wirklich möglich, außer dass ich vielleicht in Erinnerung rufe, diese Grundidee, die er dabei hat. Oder habe ich das nicht schon mal angesprochen, von der Kreativität in der Wissenschaft. Also hat so, was seine Aufbauidee charakterisiert, ist nicht einfach, dass man da Grundsteine hat und auf die legt man andere Steine und auf die legt man wieder andere Steine und dann kann man da sowas, ja, sowas aufbauen, wobei das Bauen dann ja so funktionieren würde, dass man vorher da sozusagen das ganze Material hat und auf der anderen Seite hat man einen Plan und dann stellt man das Material, so wie es war, halt aufeinander, nach dem Plan, den man von Anfang an gehabt hat, sondern er hat für diese Vereinheitlichung der Geometrie hauptsächlich die Idee gehabt, dass man eben mit gewissen einfachen Mitteln etwas produziert, etwas herstellen kann. Also zum Beispiel eben mit einem Zirkel, also das heißt mit einem Gerät, das den immer gleichen Abstand erhält, sozusagen einen Kreis zeichnen kann, als Produkt etwas herstellen kann, was, wenn man es als Mittel verwendet, Aufgaben zu lösen erlaubt, die man mit den ursprünglichen Mitteln nicht hätte lösen können. Verstehen Sie? Ungefähr? Ein Zirkel ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Instrument, das Sie auf eine gewisse Weite einstellen und das Ihnen garantiert, wenn er nicht kaputt ist, aber wir reden jetzt von der Idee hauptsächlich, dass Sie dieselbe Streckenlänge auf derselben Geraden noch einmal abtragen können. So wie das in dem Beispiel da in der Antike mit dem 1, 2, 3 und dann halbieren wir es. Ne? Ja, da brauchen Sie mehrmals diese Gleichheit, weil Sie brauchen sowohl bei dem dreimal Abtragen der Einheitsstrecke und Sie brauchen es dann auch, wenn Sie diesen Kreis zweimal von den beiden Endpunkten ausmachen, mit dem Sie die Strecke halbieren. Da benutzen Sie nichts anderes als den Gedanken der Konstanz der Streckenlänge. Wenn Sie aber den Zirkel verwenden, um da irgendwo hineinzustechen und ein Ding zu machen, dann entsteht ein Kreis. Und wenn Sie ein Kreis ist etwas anderes als eine gerade Linie. Ja, ist auch eine Linie, aber was anderes. Und den Kreis können Sie zum Beispiel verwenden, um das zu demonstrieren, was ich gesagt habe, mit dem, wie findet man die Seite eines Quadrats, das flächengleich einem gegebenen Rechteck ist. Verstehen Sie? Das ist die Idee. Sie haben als Produkt was und jetzt verwenden Sie es aber nicht als Produkt, sondern Sie verwenden das Produkt selber als Mittel. Und so diese Art von Steigerung, da, also es ist ein Aufbau, in ein Element des Kreativen eingebaut ist. Nicht? Man kommt, okay, das andere Gebiet, das sehr, sehr interessant wäre, um zu zeigen, wie diese Vorstellung von Vereinheitlichung in einem wissenschaftlichen Bereich, in einem quasi einzelwissenschaftlichen Bereich funktioniert, wäre die Psychologie. Das ist bei ihm eine sehr starke Sache. Also die Vereinheitlichung der Psychologie, die Abkehr von der traditionellen, hauptsächlich auf Aristoteles zurückgehenden Lehre, von der Psychologie als einer Vielheit von Fähigkeiten, die der menschlichen Seele sozusagen zur Verfügung stehen. Dass die alle sozusagen nimmermehr als einzelne Fähigkeiten. Wir haben die Fähigkeit der Erinnerung, wir haben die Fähigkeit des Schlussfolgerns, wir haben die ganz andere Fähigkeit der Einbildungskraft, wir haben die Fähigkeiten, die an die Sinne gebunden sind. Und dann ist ja, wie macht man das, dass man mit dem allen sozusagen überhaupt zurechtkommt? Nicht nur, dass die Sachen in der Welt alle ja so voneinander verschieden sind. Unsere Fähigkeiten, wir haben diese 50 verschiedenen Bankkonten sozusagen, auf denen da die Informationen, die Daten und so eintreffen. Und das alles sollen wir als unser Vermögen verwalten. Sehr schwierig. Ne? Eine Fähigkeit, eine Grundlage, eine einzige Fähigkeit ist gar nicht das richtige Wort, mit funktionaler Differenzierung. So, ein Gerät, mit dem man Verschiedenes machen kann, sozusagen. Aber ich kann da jetzt nichts weiter sagen, nur Hinweis darauf, dass das zwei sehr weit auseinanderliegende Bereiche, in denen man bei ihm recht genau diese Idee von der Vereinheitlichung von Wissenschaft verstehen kann, wobei natürlich, wie wir ja gesagt haben, über dem allen steht, diese Einheit jeder wissenschaftlichen Tätigkeit, jeden wissenschaftlichen Interesse davon gegeben wird, dass es sich ja immer nur um unsere Weisheit, um unsere Erkenntnis, um die Optimierung unserer Erkenntnis handelt. Aus dieser Perspektive, dass es sich um die Optimierung unserer Erkenntnis handelt in der Wissenschaft, folgt bei ihm auch tatsächlich, vor allem in dieser frühen Philosophie, die recht radikale und provokante These, dass die Vielfalt, die Unterschiedenheit der Gegenstände, die uns in der Erfahrung begegnen, das, was er dort diese Vielfärbigkeit genannt hat, in dem Beispiel mit dem Sonnenlicht, in der Wissenschaft eigentlich keine Rolle spielt, keine primäre Rolle spielt. Die Unterschiede, die in den Unterschiede, die man zugrunde legt, als in den Gegenständen selbst liegend, gibt es nicht, sozusagen. Und relevante Unterschiede sind nur solche, auf die man kommen auf dem Weg von oben nach unten, sozusagen. Wenn wir bei einem Problem einer bestimmten Komplexität drauf kommen, dass wir das, was wir als eine Größe betrachtet haben, in Wirklichkeit auflösen müssen in verschiedene Parameter oder so, ne? Dann ist das ein legitimierter Unterschied. Da gibt es allerdings, habe ich gesagt, das ist vor allem in seiner frühen Philosophie so, da gibt es dann gewisse Abweichungen von diesem Grundgedanken und in der, wie Sie ja alle wissen, in den Meditationen über die erste Philosophie verfolgt er eine generelle und alles umgreifende Beweisabsicht, die sehr wohl darauf hinausgeht, dass zwischen zwei verschiedenen Substanzen ein realer Unterschied besteht, die nicht die denkende und die körperliche ausgedehnte Substanz real voneinander unterschieden sind. Also soweit zum Hintergrund. Das ist alles Hintergrund. Ja? So wie wir auch bei Aristoteles da zuerst Hintergrund beschrieben haben. Und jetzt, was ich im Vordergrund jetzt noch bespreche, das ist, da hat er sozusagen jetzt zwei Mitspieler, nämlich eben, da lassen wir noch zwei andere Leute mitspielen bei ihm, nämlich Michel Foucault und Jacques Derrida. Durch Foucault, fast noch effektiver, aber dann durch einen Einspruch von Derrida gegen Foucault, ist der Zusammenhang von Rationalität einerseits, dem Wahnsinn und anderen außergewöhnlichen Phänomenen andererseits, vor jetzt schon einigen Jahrzehnten, zu einem sehr großen und viel diskutierten Thema geworden. Mit Bezug auf Descartes. Also mit Bezug auf Descartes, dieser Zusammenhang zwischen Rationalität und Wahnsinn und anderen außergewöhnlichen Phänomenen. Das ist eine sehr, sehr berühmte Auseinandersetzung, die wirklich viel mit unserem Thema zu tun hat, die ich aber nur in den allerwichtigsten Zügen jetzt wiedergebe. Also mein Ziel ist nicht, jetzt diese Auseinandersetzung als solche zu besprechen, die ist viel ausgedehnter, da müsste man mehr Texte in Betracht ziehen, als ich in Betracht ziehe. Mein Kollege und Freund Klaus Buhl hat, glaube ich, vor ein paar Semestern eine ganze Lehrveranstaltung über diese Sache gehalten. Wenn Sie einen schnellen Überblick haben wollen, dann, es gibt sowas, das heißt, wie heißt das, Foucault-Handbuch oder so ähnlich?
Auch im Buch, das Überblick zur Debatte des Solches mit Roy Boyne.
Aha, ja.
Ich weiß den Titel leider gerade nicht mehr ganz genau. Aber
also ich habe was gefunden, das heißt Foucault-Handbuch, das sind viele, viele so handbuchartige Artikel und der dieser Debatte gewidmet ist, der ist sehr gut. Es könnte nur so sein, dass das nicht Foucault-Handbuch, sondern Foucault-Reader oder so ähnlich heißt. Aber da haben viele sehr qualifizierte Leute was über Foucault geschrieben und einer hat da wirklich einen sehr, da kriegt man einen Überblick, wo man überall nachschauen muss. Also das kriegen Sie bei mir nicht, aber es lohnt sich. Es ist wirklich eine sehr, sehr interessante sehr interessante Sache. Zwei kleine Randbemerkungen meinerseits davor. Erstens, also eben lesen Sie das habe ich schon gesagt. Lesen Sie diese zwei Texte, auf die ich da eingehe, diese paar Seiten in Wahnsinn und Gesellschaft von Foucault und diesen Aufsatz von Derrida. Drei Seiten Foucault, 50 Seiten Derrida und ein kleines Stück aus den Meditationen von Descartes. Und gehen Sie den Hinweisen von Derrida nach und es wird auch niemandem schaden, das ganze Buch von Foucault zu lesen, Histoire de la Folie. Der Aufsatz ursprünglich, bitte? Der Aufsatz ursprünglich ein Vortrag von Derrida, aber ursprünglich ein Vortrag heißt Cogito et Histoire de la Folie und ist in dem Band L'écriture et la différence, die Schrift und die Differenz drinnen, das gibt es alles in deutscher Übersetzung. Meine zweite Nebenbemerkung, die ist wirklich persönlicher Natur. Ich habe gesagt, drei Seiten Foucault, 50 Seiten Derrida und mein Eindruck ist halt, dass in diesen 50 Seiten von Derrida über sehr, sehr lange Strecken man sich mit einem ziemlich schwer erträglichen Geschwätz konfrontiert findet und ein Herumgetue. Und dass es auch wichtige Punkte gibt, wo er im Unrecht ist gegenüber Foucault. Das Ganze beginnt schon so mit einer ein bisschen heimtückisch schleimigen Bemerkung, aber also tiefe Verehrung, aber trotzdem, jetzt alle sehen, wie ich ihm das Hakel ins Kreuz haue, ne? Und so. Aber das betrifft vor allem seine Darstellung des Gesamtrahmens des Buches von Foucault. Was allerdings die entscheidenden Punkte in den Meditationen von Descartes angeht, ist Derrida sehr, sehr viel genauer als Foucault. Und hat meines Erachtens auch die richtigen Punkte in dieser Auseinandersetzung. Also, was meines Erachtens wirklich nicht nett ist an dem Aufsatz, ist, wird den Foucault sozusagen als Ganzen präsentiert. Aber in Bezug auf Derrida, in Bezug auf Descartes, hat Derrida wirklich einige viel präzisere Ansatzpunkte gefunden, die auch richtig sind. Und wenn auch die Konsequenz, die er dann am Schluss selber über das Verhältnis von Vernunft und Wahnsinn zieht, nicht unausweichlich sein sollte, so ist es doch sehr, sehr wichtig, seine Korrekturen an dieser Darstellung von Foucault wahrzunehmen. Also es lohnt sich, das zu lesen, auch wenn es einem manchmal ein bisschen eigenartig, der Ton ein bisschen eigenartig ist. Jetzt mal zuerst was zu Foucault. Was ist das überhaupt? Da sage ich jetzt ein bisschen was über das Buch als Ganzes, weil wir auf verschiedene Aspekte, die jetzt nicht im Zentrum stehen, nächstes oder übernächstes Mal nochmal kommen werden. Dieses Buch Wahnsinn und Gesellschaft versucht uns etwas zu vergegenwärtigen, was man geneigt sein würde, als eine Geschichte zu bezeichnen, sozusagen eine kleine Geschichte, wo ich aber doch lieber sagen würde, lieber ein anderes Wort wählen würde, und das entweder einen Vorgang oder eine Konstellation oder am liebsten eine Konstellation mit Vorgangscharakter nennen würde. Nämlich das Verhältnis von Vernunft und Wahnsinn in einem Augenblick, im sozusagen mehr oder weniger letzten Augenblick, bevor die Vernunft den Wahn endgültig aus sich ausgeschlossen hat und zu etwas gemacht hat, worüber in der Sprache einer eigenen Wissenschaft geredet werden kann. Das, was ich ja letztes Mal schon angedeutet habe, dass auch das Verrückte und das sozusagen ja auch entseltsamt werden kann, wenn es selber zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Erklärung wird. Und dann ist es auch gar nicht mehr schick, von wahnsinnig zu reden, sondern dann ist es besser, lateinische Fachausdrücke zu verwenden. Also, ja? Also der letzte Augenblick, bevor dieser endgültige Ausschluss des Wahnsinns aus der Vernunft vollzogen ist und der Wahnsinn zu etwas wird, zu einem Objekt wird, worüber in der Sprache einer eigenen Wissenschaft geredet werden kann. Bei Foucault ist das ja eine weitergefasste Angelegenheit, weil das ein Aspekt in dem größeren Vorgang der Entstehung der Wissenschaft vom Menschen ist, wie er sagt. Dieser Augenblick davor, der hat aber eine Ausdehnung der ist sozusagen nicht was, nicht nur ein Punkt, der hat eine gewisse Ausdehnung, wenn Sie mir die Sache erlauben, in Beziehung zu setzen auf die irrationalen Zahlen. Sozusagen eine Ausdehnung, die man zwar durch gewisse historische Daten kenntlich machen oder identifizieren kann, aber man kann mit ihr nicht messen, die Geschichte, so wie die Diagonale des Quadrats, weil sie anderer Art ist. Also die historischen Daten, die man da angeben kann und die nicht diese Ausdehnung jetzt selber wirklich messen können, die historischen Daten gibt er gleich zu Beginn, indem er sagt, am Ende des Mittelalters verschwindet eben die Lepra aus Europa im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts. Und eine Sache, die da als Folge sich einstellt, ist, dass die Leprosorien außerhalb der Städte und Gemeinden jetzt leer zu stehen drohen. Das darf nicht sein. Da muss wer andere eingesperrt werden. Also es gibt keine Leprakranken mehr, jetzt haben wir da diese Hütten, wo die waren, also müssen wir einen anderen suchen, den wir da einsperren können. Damit Sie eine Vorstellung von der Größenordnung haben, nimmt man für die Zeit der Kreuzzüge, also 11. bis 13. Jahrhundert vor, bevor das abnimmt, die Leper, ungefähr 19.000 bis 20.000 solcher Leprosorien an. Und die wir da als erste eingesperrt haben, das war eine variable Klientel, Geschlechtskranke und alles Mögliche. Im 17. Jahrhundert erst oder zum 17. Jahrhundert hin erst kommen diese Asyle zu ihrer eigentlichen Bestimmung und werden nämlich Irrenhäuser und werden also zur Aufbewahrung der Wahnsinnigen umfunktioniert. Da aber schon im späteren Mittelalter die Wahrnehmung des Wahns sich verändert und sozusagen der Wahn intensiver und als was Eigenes wahrgenommen wird und dieser Prozess sozusagen gewisse Stadien durchläuft, so ist es eben sehr, sehr interessant, genau diese Periode zu studieren. Also das ist sozusagen diese Ausdehnung, die er als Moment beschreibt, von einer im Mittelalter, im späteren Mittelalter bereits beginnenden Veränderung der Art, wie man den Wahn sieht, bis zu dem Punkt hin, wo das dann abgeschlossen ist, wo der Wahn ausgeschlossen wird. Also diese eine Periode von circa 2 Jahrhunderten, die unmittelbar vor dem Ausschluss des Wahnsinns liegt. Und da sieht Foucault für Descartes sozusagen im Endstadium dieses Prozesses, sozusagen auf der letzten Geraden, bevor es durchs Ziel geht, sozusagen eine besondere Bedeutung. Das ist sozusagen der Punkt. Also, im späten Mittelalter und in der Renaissance nimmt die Aufmerksamkeit auf den Wahn zu, sowohl unter literarischem Aspekt, wie auch unter dem, unter Anführungszeichen, praktisch-pragmatischen. Der Wahn wird ein immer wichtigeres Thema in der Literatur, in der Malerei, in der Architektur. Foucault sagt zum Beispiel, in dem Maß, wie die romanische, gotische Bildlichkeit, der bildliche Symbolismus sich auflöst, tauchen Gestalten auf, deren Sinn sich nur noch in den Formen der Geisteskrankheit enthüllt. Formen, deren Sinn sozusagen komplementär ist zur Geisteskrankheit, also groteske bildliche Darstellungen in der Sakralarchitektur oder auch in der Literatur, Seltsamkeiten eben. Die als solche identifizierbaren Sachen treten zurück zugunsten einer Seltsamkeit, die in der Gesamteinstellung liegt. Also da könnte ich Ihnen ein bisschen was vorlesen über so Darstellungen von Menschen als Tiere und so, oder Darstellungen von Menschen, die teilweise Tiere sind. Was ist da? Ein bisschen was. Unter die Oberfläche des Bildes dringen so viele verschiedene Bedeutungen, dass es nur noch ein enigmatisches Antlitz darbietet. Und seine Stärke liegt nicht mehr in der Unterrichtung, sondern in der Faszination. Die Entwicklung des Gryllos, des berühmten Gryllos und so weiter, ist dafür charakteristisch. Also das sind verschiedene Sachen. Das sind eben Menschenköpfe, die zugleich Tierköpfe sind, oder Menschen, die Menschendarstellungen, die quasi ein Tier in sich tragen, oder solche Hybriden. Die grotesken Gesichter auf dem Bauch der Monstren gehören zur Welt der großen platonischen Metaphern, klagen Verderbnis des Geistes im Wahn der Sünde an. Dann im 15. Jahrhundert werden diese Darstellungen Bilder des menschlichen Wahns und eine der bevorzugten Gestalten der Versuchung. Die Ruhe des Eremiten wird nicht durch die Objekte der Begierde gestört, Mittagsdämon, sondern durch jene dementen hermetischen Formen, die aus einem Traum aufgestiegen sind, da sehen Sie schon, und schweigsam und verstohlen an der Oberfläche einer Welt bleiben. Ein schmales Lächeln belebt dieses körperlose Gesicht, also so eine Vision, so eine typische, repräsentiert lediglich die Unruhe in der Form einer agilen Grimasse. Nun ist es gerade diese Silhouette eines Nachtmahr, die zugleich Subjekt und Objekt der Versuchung ist, fasziniert den Blick des Asketen. Beispiel, ne, sozusagen für verstärkte Aufmerksamkeit auf das Groteske, auf das Wahnhafte als solches in dieser Phase im späten Mittelalter. Dann gehört dazu natürlich auch diese Institution und literarisch gestaltete Institution des Narrenschiffs. Da ist auch wirklich ein Zusammenhang mit der Praxis, ne, die Wahnsinnigen auf die Schiffe zu setzen und hin und her fahren zu lassen. Verschiedenste Perspektiven, einfach eine verstärkte Aufmerksamkeit auf der Wahnsinn hat nicht so sehr, das ist ein Zitat, mit der Wahrheit und der Welt zu tun, als mit dem Menschen und der Wahrheit von ihm selbst, die er wahrzunehmen versteht. Wahn schleicht sich letztlich in die menschliche Vernunft als solche ein. Also die schlimmste Form menschlichen Wahnsinns ist es, nicht das Elend, in dem man eingeschlossen ist, nicht die Schwäche, die einen daran hindert, zum Guten und Wahren zu gelangen, zu erkennen, nicht zu wissen, welcher Teil des Wahnsinns der eigene ist. Also dieses Einschleichen in uns selbst. Ne? Diese Unvernunft abzulehnen, die das Zeichen der eigenen Lebensbedingung selbst ist, heißt, sich daran hindern, jemals vernünftig von der eigenen Vernunft Gebrauch zu machen. Dann kann man dann noch hinweisen auf dieses Zitat, mit dem er das ganze Buch, das Motto, das er dem ganzen Buch voransteht, ein Zitat von Pascal: Die Menschen sind so notwendig verrückt, dass nicht verrückt sein nur hieße, verrückt sein nach einer anderen Art von Verrücktheit. Das ist so, das trifft auch diesen Punkt. Also das alles ist Element schon dieses sogenannten Augenblicks, von dem wir da geredet haben, mit seiner Ausdehnung. Da sind wir noch in einer frühen Phase dieser Ausdehnung. Und als entscheidendes Ereignis, das ihm dann seine eigene endgültige Kontur gibt und die Ausschließung des Wahns zu einem Projekt werden lässt, setzt er eben einen Gedanken von Descartes an. Das ist sozusagen, da hat man jetzt auch komplexe Apparatur und dann gibt es irgendwo eine Stelle, wo da macht man so einen Klick und dann funktioniert das Ganze sozusagen. Nicht? Und das meint er, das sei dieser Gedanke von Descartes. Das Thema, worum es daher geht, das ist diese Ihnen allen bekannte Passage über den Zweifel in der ersten Meditation. Da ist die Rede von drei, jetzt müssen Sie aufpassen, das ist eine Stelle, die jeder kennt und die in Frankreich die Kinder bei der Matura auswendig wissen müssen und die jeder interpretiert und so weiter. Und es geht doch darum, immer wieder mal da was Eigenes zu sehen oder zu lesen. Also es gibt da drei Agenturen Von drei Agenturen ist da die Rede, die Zweifel nähern können. Die Sinne, so wie Foucault das präsentiert, ja? Die Sinne, der Wahnsinn, der Traum. Sinne, Wahn und Traum. Und es ist auch wichtig, dass Sie das jetzt in dieser Reihenfolge zur Kenntnis nehmen, weil da muss man nachher noch was dazu sagen. Sinne, Wahn und Traum können täuschen und damit eine Sicherheit untergraben. Und weil Descartes nach dem Prinzip vorgeht, dass eine Sicherheit, die untergraben werden kann, auch schon keine Sicherheit mehr ist, führt ihn das eben immer weiter auf dem Weg dieses sogenannten methodischen und schließlich universalen Zweifels. Und dazu sagt Foucault nun, dass Descartes aber mit dem Wahnsinn auf eine prinzipiell andere Weise verfährt als mit dem Irrtum der Sinne und dem Traum. Ich würde sagen, es ist sehr wichtig zu sehen, dass er mit jedem davon ganz verschieden umgeht. Aber Foucault legt mal Wert darauf, dass er mit dem Wahn anders umgeht als mit dem Irrtum der Sinne und mit dem Irrtum, den der Traum bedeutet. Die Sinne sind eben in Wirklichkeit, wenn man das nicht nur Quellen des Irrtums, sondern auch Quellen der Information. Und der Wahn kommt überhaupt nicht auf derselben Ebene vor wie die beiden anderen, sondern nur als eine absurde Alternative im Rahmen der sinnlichen Irrtümer. Ich lese Ihnen an die Stelle vor, man muss sie immer wieder mal lesen. Alles, was ich bisher am ersten für wahr gehalten habe, war, was ich von den Sinnen oder durch Vermittlung der Sinne erfahren habe. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass mich die manchmal täuschen. Und es ist ein Gebot der Klugheit, niemals denen ganz zu trauen, die auch nur einmal uns getäuscht haben. Indessen, jetzt Rückzieher, ne? Also, erste Folgerung, sofort Vertrauen entziehen. Wenn er uns einmal getäuscht hat, sofort das Vertrauen entziehen. Sagt er dann, mögen uns auch die Sinne mit Bezug auf zu kleine und entfernte Gegenstände bisweilen täuschen, so gibt es doch am Ende sehr vieles anderes, woran man nicht zweifeln kann. Wenn es gleich auch aus denselben Quellen, nämlich aus den Sinnen, geschöpft ist. Zum Beispiel, dass ich jetzt hier bin. Dass ich mit meinem Winterrock angetan am Kamin sitze, dieses Papier in der Hand halte und ähnliches. Vollends, dass eben dies meine Hände, dass dieser gesamte Körper der meine ist, wie könnte man mir das abstreiten? Ich müsste mich denn mit ich weiß nicht welchen Wahnsinnigen vergleichen, deren Gehirn durch widrige Dünste infolge schwarzer Galle so geschwächt ist, dass sie hartnäckig behaupten, sie seien Könige, wenn sie bettelarm sind oder in Purpur gekleidet, während sie nackt sind, oder sie hätten einen tönernen Kopf oder sie seien gar Kürbisse. Oder aus Glas. Unglaublich, was der schon alles vorweggenommen hat. Ne? Aber das sind eben Wahnsinnige. Und ich würde ebenso wie Sie von Sinnen zu sein scheinen, wenn ich das, was von Ihnen gilt, auf mich übertragen wollte. Also das kommt gar nicht in Frage. Das brauchen wir gar nicht überlegen. Jetzt kommt aber ein Einwand, den wir schon berücksichtigen müssen. Also das berücksichtigen wir gar nicht, ne? Da brauchen wir gar nicht weiterreden. Das, ne? Aber jetzt kommt eine Idee, die wir berücksichtigen müssen. Nämlich, als ob ich nicht ein Mensch wäre, der des Nachts zu schlafen pflegt und dem dann genau dieselben, ja bisweilen noch weniger wahrscheinliche Dinge im Traum begegnen, wie jenen, den Wahnsinnigen, im Wachen. Wie oft doch kommt es vor, dass ich alle jene gewöhnlichen Begegnisse, wie dass ich hier sitze, dass ich mit meinem Rock bekleidet am Kamin sitze, mir während der Nachtruhe einbilde, während ich doch entkleidet im Bett liege. Aber jetzt schaue ich doch sicher mit wachen Augen auf dieses Papier, das ist doch wirklich mein Kopf und meine Hand. Im Schlaf würde mir das doch nicht so deutlich entgegentreten. Als wenn ich mich nicht entsinne, dass ich auch sonst durch ähnliche Gedankengänge im Darm irregeführt worden bin. Und dann findet er ja im Traum selber nochmal was eine Wahrheit ist. Was im Traum sozusagen noch eine Festigkeit ist. So muss man doch berücksichtigen, also bei allen diesen Täuschungsmöglichkeiten, dass das während des Schlafes Geschaute sich wie gemalte Bilder verhält und eine Hand ist immer Hand. Ob es jetzt geträumt ist oder gemalt. Ne? Und der Kopf ist ein Kopf. Und der Mantel ist ein Mantel. Also ich kann sozusagen mit gewissen Inhalten, ich kann Inhalte konstant halten über diese Schwelle zwischen Traum und Wachzustand hinweg. Und dann sagt er, und selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, so gibt es noch einfachere Ideen, die auf jeden Fall konstant bleiben über diese Schwelle hinweg, wie eben, was eine Farbe ist oder Ausdehnung, Zahl, Ort und so weiter und so weiter. Die Interpretation von Foucault ist, dass sowohl bei der Sinnestäuschung wie beim Traum, und ich würde ihm da zustimmen, es jeweils Dinge oder eine ganze Ebene gibt, wo die Täuschung sozusagen nicht greift. Also wichtig ist, dass das Stadien des Getäuschtwerdens sind und in jedem kann man eine Ebene finden, wo aber die Täuschung nicht mehr greift und wo man dann sozusagen jeweils ein stärkeres Gift noch zum Einsatz bringen muss, um zu sagen, dass man sich trotzdem täuscht. Bei der Sinnestäuschung sind das die Gegenstände mittlerer Größe, die nahe und vertraut genug sind. Und beim Traum sind diese Festigkeiten eben die Allgemeinheiten, die zu einer Präsentation von Bildern als Bildern einfach akzeptiert werden müssen. Foucault sagt, die Täuschung, die in einem Traum oder in den Sinnen liegen kann, kann durch die Struktur einer Wahrheit überwunden werden, die in ihnen selbst auch vorhanden ist, auf ihrem Grund gewissermaßen und zu der das Subjekt Zugang hat. Hingegen beim Wahn, sagt er, ist das ganz anders. Der wird, wie er sagt, vom Subjekt ganz ausgeschlossen. Und so klingt das ja hier auch. Also, so wie gesagt, der hat keine noch so kleine Wahrheit in oder an sich, die von einem denkenden Subjekt anerkannt werden könnte, freudig anerkannt werden könnte, sozusagen als Rettungsanker. Der Wahnsinn ist, wenn er überhaupt eine Abweichung sui generis ist, in der Vernunft selbst lokalisiert. Er steht ja sozusagen nicht gegenüber, wie eine Erfahrung, von der sie sich distanzieren kann, auch wenn sie oder gerade weil sie in ihr etwas von sich selbst wiedererkennt. Ich kann am Traum, der mich täuscht, trotzdem eine Wahrheit erkennen, aber ich kann nicht an meinem Wahnsinn, der mich täuscht, noch eine Wahrheit erkennen, weil der Wahnsinn eben darin besteht, dass ich keine Vernunft habe, die eine Wahrheit erkennen könnte, wo immer sie auch wäre. Der Wahn ist nicht eine Abweichung, die man in Bezug auf die Norm der Vernunft feststellen könnte, er ist eine Abweichung der Vernunft von sich selbst. Und man könnte vielleicht sogar sagen, um es noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen, er ist ein Abgewichensein der Vernunft von sich selbst, weil Vernunft diese Abweichung nie für sich hätte, immer schon zu spät ist für eine solche Selbstdiagnose. Also das die Deutung, die Foucault dieser Stelle gibt, die ich Ihnen da vorgelesen habe. Und soweit mal eigentlich auch nachvollziehbar. Der sagt ja wirklich, ne? Wenn einer glaubt, dass das nicht seine eigenen Hände sind oder dass er nockert ist, wenn er anzieht, da brauchen wir gar nicht weiterreden. Nicht? Wenn ich das von mir selber glaube, dann... Weil aber, und jetzt gehen wir über diese Stelle hinaus, weil aber Descartes auf der anderen Seite ja bekanntlich in den Meditationen feststellt, dass, wie radikal und tief meine Zweifel in Bezug auf irgendeine mögliche Gewissheit immer sein mögen, ich immer die Gewissheit haben kann, dass ich zweifle und damit denke, dass ich also im Denken tatsächlich immer mit mir in Übereinstimmung sein kann, und zwar in einer Übereinstimmung, die gegen jede Gefährdung immun ist, so ist also für jeden, der diese Möglichkeit überhaupt in Betracht ziehen könnte, eine Abweichung des Denkens von sich selbst einfach ausgeschlossen. Der Wahnsinn ist vom Denken ausgeschlossen, und zwar, wie Foucault sagt, es ist eine nicht dem Gegenstand des Denkens, sondern dem denkenden Subjekt essentielle Unmöglichkeit, verrückt zu sein. Plötzlich steht der Wahnsinn in einem Gebiet des Ausschlusses. Das ist sozusagen der Punkt, den er da innerhalb des Gesamtbuches machen möchte. Dieser letzte Punkt da in dieser Ausdehnung. Es ist eine Trennungslinie gezogen worden, die der Renaissance so vertraute Erfahrung mit einer unvernünftigen Vernunft und einer vernünftigen Unvernunft unmöglich machen wird. Das seltsame Abweichende existiert nur mehr in der Form der Täuschung. Welche Bedeutung genau für Foucault dieser Gedanke hat, kann man gar nicht so leicht sagen. Ich meine, man kann nicht so leicht sagen, wie viel ihm eigentlich daran gelegen war, diesen Gedanken wirklich in voller Schärfe in der Philosophie von Descartes identifiziert zu haben und ob ihm nicht sozusagen sein Hauptzweck wirklich war, für seinen eigenen Gedanken, den er da in diesem Buch entfaltet, sozusagen wirklich eine präzise Zuspitzung gefunden zu haben. Aber auf jeden Fall hatte der Gedanke, den er da in Descartes findet, der also in dieser Kombination besteht, zwischen dieser Stelle mit dem Ausschluss des Wahns, da wo der sagt, na, wenn es so, na, dann brauchen wir gar nicht weiterreden, und der andere Stelle, wo er sagt, aber es gibt sowas wie eine totale, einen Ort, eben dieses Cogito, wo ich gegen jede Art von Zweifel oder Ungewissheit immun bin. Und das ist eben der Ort, wo ich denke. Also, in dieser Kombination, in dem Gedanken, der diese Kombination ist, da hat Foucault schon eine Vorbedingung, eine legitimierende Vorbedingung für diese tatsächliche Unterwerfung des Wahnsinns unter die Praktiken des Ausschlusses gefunden. Der hat dann sozusagen real mit diesen Irrenhäusern identifizierbar ist. Also, im Grund halte ich den, also der Grundzug dieser Deutung ist meines Erachtens okay. Richtig, dass diese Interpretation richtig ist oder so, das ist etwas, was wirklich schwer zu sagen wäre, weil das sehr, sehr weitgehende spekulative Thesen sind, die, ich weiß nicht, wie man das testen sollte, was er da damit macht. Aber er bringt etwas sehr Erhellendes zum Vorschein an Descartes, und es stimmt ja auch, dass Descartes das Denken von einer Seite her erfasst hat, wo eine Abweichung seiner von sich selbst unmöglich konzipiert werden kann. Das ist auch schon in der frühesten Philosophie von Descartes immer so gewesen. Das Denken, alles Denken ist immer in Ordnung. Und trotzdem hat diese Überlegung Mängel, auf die eben Derrida hingewiesen hat. Jetzt konzentriere ich mich zuerst mal nur auf die Descartes-Deutung. Das Erste ist, dass Derrida darauf aufmerksam macht, dass der Wahnsinn von Anfang an eben überhaupt nicht auf derselben Ebene als Problem auftaucht wie Sinnestäuschung und Traum. Und dass daher auch gar nicht völlig klar ist, was gemeint sein soll, damit das Sein-Problem auf eine andere Weise behandelt wird. In Wahrheit, also das habe ich Ihnen auch schon beim Vorlesen versucht, irgendwie klar zu machen, in Wirklichkeit geht es um die Täuschung durch die Sinne und dann um die mögliche Täuschung durch den Traum. Und nur im Rahmen der Überlegung über die Sinne wird als eine Möglichkeit, die nicht produktiv ist, als ein Abweg sozusagen, der aber nicht begehbar ist, vom Wahnsinn geredet. Aber der Wahnsinn ist hier selber nicht auf derselben Stufe oder in derselben methodischen Reihenfolge wie die Sinne oder der Traum als eine Täuschungsinstanz vorhanden. Daher ist es zwar, wie soll ich sagen, in einer gewissen Weise wahr, dass wenn sein Problem hier behandelt würde, es auf eine völlig andere Weise behandelt würde, aber was nicht klar ist, ist, ob sein Problem, das eigentliche Problem, wann es hier überhaupt behandelt wird. Und Derrida weist darauf hin, und da hat er ganz recht, meines Erachtens, also, oder sagen wir nochmal zuerst negativ, er taucht eben nur auf an der Stelle, wo Descartes sich klar macht, dass die Täuschung durch die Sinne vor Erscheinungen Halt machen würde, die mir sehr nah und vertraut sind und so. Aber das muss da gar nicht in Betracht gezogen werden. Der Kontext, wo der Wahnsinn wirklich auftaucht, in der Philosophie, in dieser Philosophie, in diesem Text, der Kontext, wo das wirklich auftaucht, wo man von einer Behandlung des Wahnsinns als Wahnsinn sprechen könnte, das ist, wie Derrida sehr richtig sagt, eigentlich das Gedankenexperiment mit dem Genius Malignus. An einer viel späteren Stelle, und Derrida hat völlig recht, dass da ein Schnitt dazwischen liegt. Da geht es nämlich in dem Gedankenexperiment mit dem Genius Malignus, da geht es nämlich ausdrücklich, also nach Descartes eigenen Worten, nicht darum, an einer Täuschung sozusagen den Punkt zu finden, von dem sie ausgehebelt und korrigiert werden könnte, sondern bei dem Genius Malignus Gedankenexperiment geht es um einen Zustand, in dem als Voraussetzung feststeht, dass zwischen Täuschung und Wahrheit nicht unterschieden werden kann. Das ist der springende Punkt. Dort ist das eine Voraussetzung, dort wird nicht gezweifelt, um dann letztlich festzustellen, gibt es einen Ausweg oder gibt es keinen Ausweg aus dem Zweifel. Das ist dort überhaupt nicht die Frage, sondern dort ist die Voraussetzung für dieses Experiment, ist, dass es keinen Ausweg geben kann. Das, wo die Gedankenanordnung, die Experimentanordnung ist so, dass aus, das ist eine Voraussetzung, damit beginnt er, dass er sagt, dort können wir haben es, täuscht uns eine übermächtige Kraft über alles, da kann es kein Entkommen geben. Und Derrida verwendet, um diese Kontexte zu unterscheiden, das Begriffspaar natürlicher Zweifel, das würde sich auf Sinnestäuschung und Traum beziehen. Und dort ist natürlich die Sache mit dem Wahn nicht am Platz, die braucht dort nicht berücksichtigt werden in der Sequenz des natürlichen Zweifels. Und auf der anderen Seite einem sogenannten philosophischen Zweifel. Die Wortwahl kann man fragwürdig finden, aber der Unterschied besteht. Und Derrida sagt ganz richtig, dass erst in dieser Frage mit dem Genius Malignus Experiment, auch ohne dass das Wort vorkommt, es um den Wahnsinn geht. Ich könnte ja tatsächlich auch wahnsinnig sein und damit wären allerdings auch alle jene Sicherheiten außer Kraft gesetzt, die am Grund der Sinnestäuschung oder der Traumbilder noch immer so etwas wie eine Korrektur ermöglicht hätten. Und das ist ein zutreffender Punkt der Kritik an Foucault. Denn der macht sich selber nicht klar, dass seine Beobachtungen über die Sonderbehandlung des Wahns, wenn sie überhaupt zutreffen können, auf einer anderen Grundlage beruhen müssten als der, die er anführt. Und ich glaube, dass man auch wirklich sagen kann, dass dieser Zusammenhang zeigt, wie in der Neuzeit, also eben spätestens im 17. Jahrhundert, Wahn und Illusion zusammengebracht werden. Überhaupt kann man ja auch an anderen Indizien in den Meditationen sehen, wie der Begriff der Täuschung eben die verschiedensten Phänomene oder Manifestationen des Seltsamen zu überlagern beginnt. Also da habe ich schon mal darauf hingewiesen, das führe ich jetzt nicht weiter aus, diese Sache, das geht an der Stelle ja auch hervor, dass eben sein Gedanke immer, der Traum würde uns täuschen oder in die Irre führen, durch Ähnlichkeit mit dem, was wir im Wachen erleben, dass der innovativ ist. Ne? Dass die Communis Opinio zu seiner Zeit war, dass das Abweichen des Traums eben darin besteht, dass er uns Dinge vor Augen führt, die es im Wachzustand nicht geben kann, denen wir im Wachzustand nicht begegnen können. Die so grotesk sind, dass sie niemals Wirklichkeit sein können. Also Descartes ist innovativ. Aber auch in einem gewissen Trend, wenn er das Abweichende des Traums darin ansetzt, dass er die Wirklichkeit täuschend nachahmen kann. Aber abgesehen von dieser Kritik hat Descartes noch eine Aussage zu Foucault, die dramatischer ist. Nämlich, dass es sich auf der letzten Stufe der Aufhebung des Zweifels im Cogito, also nach dem Genius Malignus Gedankenexperiment, überhaupt gar nicht um einen Ausschluss des Wahns vom Denken handelt. Und das ist auch, also wenn nicht ein richtiger, so zumindest ein wichtiger Gedanke. Er meint, Descartes, und man kann ihm da nicht schlecht widersprechen, Descartes sagt ja nichts anderes, als dass ich in dem Cogito eine Gewissheit habe, der auch die Hypothese nichts wegnehmen kann, die also auch von der Hypothese nicht erschüttert werden kann, dass ein Genius malignus mich in äußerster Radikalität täuscht. Also mich sozusagen in den Wahnsinn gebannt hätte. Im Cogito habe ich eine Gewissheit, die auch wenn faktisch der Genius malignus mich in den Wahn gebannt hätte, die davon nicht erschüttert werden kann. Foucault schließt daraus, dass das Denken nicht mit sich übereinstimmen kann und daher der Wahn ausgeschlossen ist. Und das schließt er vor allem deswegen, weil er sich auf diese frühere Textstelle bezogen hat, wo der Wahn auch wirklich ausgeschlossen ist. Derrida sagt ganz was anderes. Und meines Erachtens muss man das in Betracht ziehen, nämlich in Wirklichkeit heißt das doch nichts anderes, als dass das Denken mit sich übereinstimmt, auch wenn ich wahnsinnig bin. Auch wenn ich wahnsinnig bin, in meinem Denken ist Übereinstimmung. Also, das ist ein kleines Stückchen vor, aus dem Derrida. Ich hoffe, Sie entschuldigen das mit dem Zuckerl, aber es ist besser, ich knirsche, also ich kann überhaupt nicht reden, finde ich. Aber sind Sie vielleicht anderer Ansicht? Ja. Kann man nicht buchstabengetreu sagen, dass das Cogito dem Wahnsinn entgeht, weil es sich seinem Griff entzieht oder weil, wie es Foucault sagt, ich als Denkender nicht irre sein kann, sondern weil in seinem Augenblick, in seiner eigenen Instanz des Cogito, der Akt des Cogito sogar gilt, wenn ich wahnsinnig bin, sogar wenn mein Denken durch und durch wahnsinnig ist. Es gibt einen Wert und einen Sinn des Cogito wie der Existenz, die der Alternative eines determinierten Wahnsinns und einer determinierten Vernunft entgehen. Das ist sozusagen der gravierendere und interessantere, für uns Außenstehende sozusagen interessantere Einspruch. Ne? Warum soll man sich das nicht erlauben, zu denken? Das Denken fürchtet in diesem Fall den Wahnsinn nicht mehr. Das sind Derridas eigene Worte. Gewissheit gilt sogar, wenn ich wahnsinnig bin. Das ist die höchste Sicherheit, die weder den Ausschluss noch das Umgehen zu suchen scheint. Also so der Einspruch gegen Foucault. Ich mache jetzt Schluss mit kurzen Bemerkungen. Erstens, dass ich eben glaube, dass das wirklich einen anderen Akzent setzt und dass man dadurch verstehen lernt, dass diese Idee von Foucault mit diesem Ausgeschlossensein des Wahns aus der Vernunft von der Selbstübereinstimmung des Cogito her sozusagen wirklich nur plausibel ist, weil er von dieser anderen Stelle, die aber gar nicht in dem entsprechenden argumentativen Zusammenhang dazu steht, seine Geste des Ausschlusses schon gefunden hat. Zweiter Punkt, was Derrida eben so interessant macht, ist, dass er in Descartes diese Denkmöglichkeit sieht, dass der Wahnsinn eigentlich nur dort seinen Ort hat, wo Vernunft ist. Und dass das auch die Bedrohung mit sich bringt, dass Vernunft und Wahn aus demselben Boden wachsen. Der Ausschluss des Wahns, den Foucault diagnostiziert, ist dann sogar eine richtige Diagnose, weil er natürlich die naheliegende automatische Reaktion ist. Dritte Bemerkung wäre so auf meine eigene Kappe eine Konsequenz, die keiner von den dreien gezogen hat, aber wahrscheinlich am ehesten von denen noch Descartes, die eine Verschärfung der Ideen oder der Konsequenz von Derrida ist. Nämlich statt das Denken stimmt mit sich überein, auch wenn ich wahnsinnig bin, wäre es ja auch möglich zu sagen, in der Übereinstimmung besteht der Wahnsinn. In der Selbsttransparenz, der sich Selbstgleichheit, der Unantastbarkeit des Denkens, darin besteht eigentlich der Wahnsinn. Das ist eine Gedankenlinie, die man finden kann hier, so, wenn man bereit ist, sozusagen dem zu folgen, wie Derrida den Foucault und auch Descartes weiterdenkt und die man sozusagen so als auf eigene Kappe und irgendwie als Scherz sich einfallen lassen kann, die aber natürlich philosophiegeschichtlich auch Wirklichkeit geworden ist, also im Denken von Friedrich Nietzsche, aber, das werden wir nicht besprechen, vor allem natürlich bei Ludwig Wittgenstein in den philosophischen Untersuchungen wirklich eine Sache ist, der immer wieder sagt, genau in diesem Wahnbild von mit sich selber übereinstimmen müssen, sich selber transparent sein müssen, darin besteht, das ist sozusagen die Mystifizierung, mit der die Philosophie grundsätzlich immer in die Irre geht. Also für heute Schluss. Nächstes Mal bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht das Naheliegendste wäre, nächstes Mal für mich zurückzugehen auf diese Dinge, die Foucault sagt, aber nicht mit Foucault, über diese frühen Stadien dieser Phase des Ausschlusses. Also die Auseinandersetzung, diese steigende Interesse an dem Grotesken und Verrückten und dem Zusammenhang zwischen dem Grotesken und der Versuchung und dem Wahnsinn und dergleichen. Für heute danke.